Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück. Hallo liebe Dörte.
Hallo liebe Hella.
Ich bin so froh, dass wir hier heute am Vormittag aufnehmen. Draußen scheint die Sonne, hier im Studio ist es angenehm kühl und es ist bei uns nicht so düster wie in den beiden Büchern, die wir gelesen haben.
Oh ja, obwohl ich sagen möchte, bei dem einen Buch ist es sogar noch düsterer als bei dem anderen, finde ich.
Ja, ja.
Oder ging dir auch so? Ja. Wir sprechen heute über Mystery, Neo-Gothic, moderne Schauergeschichten. Auch ein bisschen Horror, finde ich, zumindest in dem einen Buch. Das ist so, war so das Genre, was wir uns für diese Folge überlegt haben. Die beiden Romane, über die wir sprechen, sind von Johanna van Veen, Mein zärtlicher Schatten.
Und Der Fluch der Falodun-Frauen von Ojanka Braithwaite.
Und vielleicht, bevor wir einsteigen in diese beiden Romane, beide würde ich sagen, ein bisschen zumindest, der eine mehr, der andere weniger, aus dem Schauerroman-Genre, würde ich gerne nochmal erzählen, wie wir unsere Romane eigentlich auswählen, weil ich finde, gerade bei dieser Folge ist das wichtig.
Zumal auch beide Bücher nicht so typisch für uns sind, finde ich.
Nee.
Also typisch schon, dass wir immer mal wieder andere Genres auch machen, aber wenn man sich so unseren Verlauf anguckt, unsere Buchhistorie, dann ist das ja schon jetzt neuer, wobei wir Schauerromane ja schon mal gemacht haben. Aber diese beiden Romane sind ja schon nochmal anders. Ein drauf, eine Schippe Schauer nochmal drauf.
Wir haben in der Folge, die du gerade angesprochen hast, über zwei Schauerroman-Klassiker gesprochen. Dracula und Frankenstein. Aus dem Grund, weil die beide verfilmt wurden als Serie und als Film. Und wir es spannend fanden, einfach nochmal diese wirklichen klassischen Vorlagen dazu zu lesen. Ich fand das auch einen mega spannenden Einblick in das Genre und auch nochmal in die Literatur von vor vielen, vielen Jahren, um sich da nochmal reinzulesen. Und hier haben wir es jetzt auch nochmal ein bisschen, ja, was anderes gewagt vom Genre her, würde ich sagen. Und vielleicht schon mal zu Beginn, zumindest beim zweiten Buch, haben wir es wirklich auch so mit Horror zu tun, würde ich sagen. Also Mein zärtlicher Schatten, den werden wir als zweites besprechen. Da geht es schon zur Sache drinnen, auch was die Themen angeht und so. Also Gewalt, sexuelle Gewalt etc. Das wird in der zweiten Hälfte dieses Podcasts auch eine Rolle spielen, weil es im Buch eine Rolle spielt. Bei dem ersten Roman habe ich es nicht ganz so empfunden. Aber nochmal kurz zu unserem Auswahlprozess. Wir haben uns vorgenommen, dass wir alles abdecken in der Literatur und deswegen auch immer mal in Genres gucken, die uns vielleicht per se nicht ganz so nah sind oder die wir jetzt von alleine vielleicht auch nicht, in die wir nicht so reinlesen würden. Und ja, deswegen haben wir, weil uns, ich glaube, in Vorschauen oder auf Bestsellerlisten oder in Buchbesprechungen online oder in den sozialen Medien Bücher und Titel über den Weg laufen und es dann auf eine große Liste schaffen. Aus dieser Liste wählen wir nochmal aus, was so zusammenpassen würde. Und da gehörten diese beiden Romane dazu.
Mit welchem hast du angefangen zu lesen?
Ich habe angefangen mit Mein zärtlicher Schatten.
Okay, ich habe angefangen mit Der Fluch der Falodun-Frauen, weil ich ein bisschen Respekt auch vor Mein zärtlicher Schatten hatte.
Ja, zu Recht, oder?
Zu Recht. Vielleicht sagen wir das, oder das kann ich ja vorab schon mal erzählen, bevor wir dann später nochmal zu dem Buch kamen. Ich habe angefangen zu lesen und kam nicht so richtig rein und hatte noch 4 Tage für das Buch und merkte am Anfang schon, das könnte zeitlich wirklich richtig knapp werden. Und dann, das war ein Samstag und dann kam der Sonntag und ich habe weitergelesen und irgendwann war ich so drin, dass ich das so weglesen konnte. Ich glaube, ich brauchte ein bisschen, um mich darauf einzulassen. Das ging mir beim Fluch der Falodun-Frauen anders, weil es eben, haben wir gerade schon gesagt, nicht ganz so düster ist, obwohl die Geschichte auch eine Schwere hat. Aber Mein zärtlicher Schatten, ne, da geht es ja auch um Geister. Es geht um Vergangenheiten, die einholen. Es fließt auch viel Blut. Also da hatte ich echt meine Probleme, aber als ich erstmal drin war, man könnte sagen, ich wurde auch in so einen Bann gezogen.
In die Geisterwelt. Ja, und ich finde auch, dass Der Fluch der Falodun-Frauen noch ein bisschen eher ein Buch wäre, das in unser Portfolio passt.
Absolut.
Weil da,
absolut.
Und da sprechen wir gleich nochmal drüber, ist diese übernatürliche, mystische Geistergeschichte auch nochmal mehr symbolisch geschrieben als bei Mein zärtlicher Schatten. Aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn wir auf das Thema eingehen. Vorher hier nochmal der Hinweis, ihr könnt beide Romane gewinnen. Und wenn ihr das gerne möchtet und auch mal reinlesen wollt in dieses Genre, dann schreibt uns doch eine E-Mail an buchclub@bildderfrau.de und in diese E-Mail schreibt ihr bitte ein Codewort, das wir im Laufe der Folge nennen werden. Und wenn ihr dann gelost werdet aus dem Lostopf, dann könnt ihr ein kleines, feines, seitenweise Glück Bücherpaket gewinnen, bestehend aus diesen beiden Romanen. Vielen Dank hier schon mal an den Inselverlag und an Blumenbar. Die haben uns nämlich die Verlosungsexemplare zur Verfügung gestellt.
Ich erzähle einmal kurz, worum es in dem Buch von Oyankan Braithwaite geht.
Das ist eine großartige Idee.
Und dann geht's los. Viel zu früh sei sie von uns gegangen, sagt der Pastor, als er die Trauerrede für Munife hält. Die Sonne scheint, von irgendwoher kommt schöne Musik, doch auf dem Friedhof steht für Ebun die Welt still. Sie muss an diesem Tag ihre Cousine beerdigen, die sich im Meer das Leben genommen hat. Warum, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt ganz am Anfang des Buches noch nicht. Ebun aber ist hochschwanger, erwartet ihr erstes Kind. Zurück zu Hause nach der Trauerfeier im Haus der Faludun-Frauen, das sie gemeinsam mit ihrer Tante Bunmi und ihrer Mutter Kimi bewohnt, sieht sie, dass Munifes Mutter alle Fotos ihrer Tochter abgehängt hat. Sie will ihre Tante zur Rede stellen, ist aufgebracht, doch dann setzen die Wehen ein. Eniye kommt zur Welt und sieht schon als Baby der verstorbenen Munife ähnlich. Fortan erhebt Tante Bunmi Anspruch, Teil der Erziehung von Eniye zu übernehmen. Für sie ist das Baby eine Reinkarnation ihrer verstorbenen Tochter. Eniye wächst auf in diesem Haus und oft reiben sich die nun vier Frauen, die das Haus bewohnen, aneinander, bis Eniye freiwillig aufs Internat geht. Für sie ist es nämlich eine Last, stets mit der toten Munife verglichen zu werden. Nach ihrem Studium kehrt sie zurück ins Haus der Faludun-Frauen, in dem immer noch die Trauer um Munife wabert. Ihre Mutter Ebun ist alleinstehend, auch die beiden Tanten. Denn mit Partnern hatten sie alle kein Glück. Das soll zurückgehen auf den Fluch der Faludun-Frauen. Feranmi Faludun, eine Urahnin der Familie, war Zweitfrau eines Mannes und dessen Ehefrau verwünschte sie. Und jetzt zitiere ich aus dem Buch. Auf Seite 34 steht nämlich ganz zu Anfang schon, worum es in diesem Fluch geht. Diese Ehefrau sagte also, für dich wird es niemals gut ausgehen. Kein Mann soll dein Haus je sein Heim nennen. Wenn einer es versucht, wird er keinen Frieden finden. Mögen deine Töchter verflucht sein, sie werden den Männern nachstellen, aber die Männer werden ihnen wie Wasser durch die Finger rinnen. Deine Enkelinnen werden unglücklich lieben. Deine Urenkelinnen werden sich vergeblich um Anerkennung bemühen. Deine Töchter, die Töchter deiner Töchter und alle Frauen nach ihnen werden der Männer wegen leiden. Und das hat zur Folge, die Faludun-Frauen, obgleich sie alle eine anziehende Aura haben, können keinen Partner dauerhaft halten. Sie werden verlassen, betrogen oder ihre Männer sterben.
Ja, und du sagtest gerade schon, die Faludun-Frauen, und in weiser Voraussicht hat der Urgroßvater, meine ich, von Ebun, glaube ich, das erzählt sie in einer Passage, die aus ihrer Perspektive beschrieben wird, das Faludun-Haus gebaut mit ganz vielen Zimmern für die Töchter, die im Zweifelsfall nie ausziehen werden oder halt eben wieder zurückkommen. Und in diesem Haus, was auch so ein bisschen wie ein Geisterhaus wirkt, finde ich, leben halt diese vier Frauen jetzt gemeinsam, die Schwestern Kemi und Bunmi und Ebun und Munife, die eben gestorben ist, und Ebuns Tochter Eniye.
Und das ist so ein Haus, finde ich, das wird so beschrieben, als würde es auch im Laufe der Jahre so ein bisschen verfallen, ne?
Ja, ja.
Und ich fand das auch irgendwie ganz, ganz passend zu dieser Familie, die ja auch so ein bisschen auseinanderfällt, weil sie sich ja auch alle nicht einig sind. Also zum Beispiel Bunmi, die Mutter der verstorbenen Cousine, die sucht ja sehr viel Rat auch bei einer Frau, Mama G, wird sie in dem Buch genannt. Wie würdest du sie bezeichnen? Eine Geisterheilerin? Ein Medium ja nicht. Also sie gibt Kräuter und Mittelchen, um zu heilen.
Ja, sie nennen es in dem Roman Juju, macht sie.
Genau.
So ein bisschen so umgangssprachlicher Begriff für, glaube ich, so eben Urahnenmagie oder ähnliches.
Ja, das habe ich nochmal nachgelesen. Also dieses Juju ist ein westafrikanisches spirituelles Glaubenssystem. Ah, da vielleicht nochmal als Info, das Ganze spielt in Lagos in Nigeria. Also Juju eben ein westafrikanisches spirituelles Glaubenssystem. Da werden Geister verehrt und Rituale genutzt, um zu heilen. Und das Bunmi ist dem sehr verfallen, investiert auch sehr viel Geld dafür, während Munife das immer sehr skeptisch betrachtet hat, auch immer ihrer Mutter gesagt hat, mach das bitte nicht, auch einmal mit Ebun zu dieser Mama G fährt und sagt, wir wollen das Geld zurück, was hast du da mit meiner Mutter schon wieder aufgequatscht? Und also man ist sich nicht so einig in dieser Familie. Dann als Munife stirbt, bekommt die Familie nochmal so einen Riss. Enir zieht dann freiwillig aus. Sie sagt eben, ich möchte hier nicht mehr leben, ich möchte aufs Internat. Also der Zustand des Hauses als architektonisches Werk ist eben auch sinnbildlich, so habe ich es für mich interpretiert, wie diese Familie.
Hm. Ja, das passt schon und gleichzeitig ja halt voller Geister, die so in den Ecken flüstern, ne? So die alten Zimmer der Faludun-Frauen, die vorher halt eben dann wirklich ja Pech mit der Liebe hatten, keinen Mann gefunden haben, verlassen wurden oder ähnliches Dramatisches passiert ist und eben auch Munifes Zimmer steht leer und als Ineji wieder zurückkehrt nach Lagos aus dem Internat, in dem sie lange war und eine junge Frau ist, also 18, 19, 20 ist sie da, glaube ich, Anfang 20, ne, wird gesagt in dem Roman. Und das ist die Handlung, die der Handlungsstrang, der in der Gegenwart spielt. Da findet sie halt auch Munifes Zimmer unberührt vor und von Feuchtigkeit durchzogen und Wasser als wiederkehrendes Element in diesem Roman, das sowieso, also wie der Fluch schon heißt, wie Wasser werden Männer durch die Hände rinnen, ist auch Wasser ein ganz großes Symbol, das halt eben schon überall fließt in all den Geschichten und immer wiederkehrt. Ne? Inie verliebt sich auch und lernt zum Beispiel diesen Mann kennen im Wasser, mehr sage ich jetzt gerade nicht, aber und all das hat auch immer, gerade diese Wassermetaphern und diese Wassersymbolik, die haben so diesen bisschen übernatürlichen Touch, finde ich auch immer, ne? Also es wird dann auch ja so ein bisschen, als ob Munife ins Wasser gegangen ist und wieder daraus hervorkommt. So ein bisschen hat man die ganze Zeit das Gefühl, also zum Beispiel hat Ebun in der Nacht, in der sie ihre Tochter bekommt und an dem Tag, an dem ihre Cousine Munife beerdigt wurde, eigentlich glaubt sie einen Traum, wie sie im Krankenhausbett aufwacht und dann plötzlich aber eben ihre verstorbene Cousine stehen sieht am Babybett und sie ist durchnässt. Und sie nimmt das Kind hoch und so fängt das so ein bisschen so an, diese Verunsicherung mit was ist, ja, was geschieht wirklich, was wird da auch herbeigeredet von diesem Fluch, der da vermeintlich über Generationen wirkt. Und das ist so auch, finde ich, der Zauber und das Mystische in dem Roman.
Und das Problem ist ja im Grunde, dass die beiden jüngeren Frauen, also Munife und Ebun, eigentlich gar nicht an diesen Fluch glauben wollen, aber er ja trotzdem vieles bestimmt, ne? Also davon befreien können die beiden sich eben auch nicht, dass es in der Familiengeschichte eben sowas gab. Und so sehr sie auch sich vornehmen, dass ihr Leben davon nicht beeinflusst ist, es wabert.
Absolut. Und ich meine, es gibt ja auch ein paar wirklich reelle Beweise in der Realität, in Anführungsstrichen Beweise, wenn man das jetzt so sehen möchte, dass eben Inie, die Tochter von Ebun, aussieht wie Munife. Und alle, die ihr begegnen, sie fast erstmal mit ihr verwechseln oder erschrecken, weil sie denken, bist du Munife? Also es ist Wahnsinn. Und auch das ist ja etwas und eine Art kleiner Fluch im großen Fluch für Inie, die das Gefühl hat, sie kann sich nie richtig aus dem Schatten ihrer verstorbenen Großcousine ist es dann lösen. Ne?
Und es stimmt ja auch, dass die Sache mit den Männern ja auch nicht mit Erfolg gekrönt ist. Ne? Also Bunmi und ihre Tochter Munife und da gibt es ja noch einen Bruder, die sind aus England zurückgekehrt, nachdem die Familie auseinandergebrochen ist. Der Vater von Inie spielt lange keine Rolle. Also es ist schon so eingetreten, wie eben die Firanmi Faludun vor ganz langer Zeit eben verflucht wurde, tatsächlich. Du hast vorhin schon gesagt, wenn wir erfahren, wie es Inie geht, was sie gerade macht, ist das die Jetztzeit. Es gibt drei Handlungsstränge, drei Perspektiven in diesem Buch, alles aus der Sie-Perspektive geschrieben, aber es gibt Munifes Geschichte, die fängt so 1994 an und endet dann, als sie sich das Leben nimmt, das ist so 2000. Dann gibt es einen Teil oder immer wieder Teile, die mit Ebun überschrieben sind, da starten wir 2000. Und dann eben in hier, da starten wir 2024. Also hier, der Aufbau ist relativ klassisch, würde ich sagen. Drei Frauen, drei Handlungsstränge und wir arbeiten uns da so vor und springen dann immer wieder in die Vergangenheit.
Nicht ganz so klassisch, möchte ich sagen, weil ich fand es nämlich interessant, dass das jetzt zum Beispiel nicht drei Generationen Frauen waren. Hätte ja auch so sein können.
Ne?
Aber
stimmt.
Wir haben hier die Kombination aus Mutter, Ebun, ihre Cousine und eben Enija als die Tochter von Ebun, die aber halt auch so ein bisschen dann mit zwei Großmüttern aufwächst. Also du hattest am Anfang in der Zusammenfassung gerade schon erzählt, dass Bunmi, die Mutter von Munife, ja eben auch komplett dieses Baby an sich nimmt und eigentlich fast wie adoptieren möchte, weil sie in ihr halt eben ihre Tochter sieht, die da wiedergekommen ist und Anspruch auf das Kind erhebt. Und das sieht dann so aus, dass die Frauen sowieso alle zusammen schon in dem großen Haus wohnen und Enija immer von Grandma West und Grandma East spricht, also Oma Westen und Oma Osten.
Weil die ihre Zimmer in dem genau. Ost- und Westflügel des Hauses haben.
Ja, also ähnlich mit diesen beiden Großmüttern auch aufwächst. Und das fand ich ein ganz interessantes Trio an Figuren, die da erzählt werden und die auch auf eine ganz spannende Art und Weise zusammenhängen und verknüpft sind. Und nicht so klassisch ist natürlich noch der Einschub, der immer überschrieben ist mit der Fluch der Faludun-Frauen. Und dann wird immer auf ganz knapp, manchmal auch nur auf einer Seite oder auf anderthalb Seiten häufig beschrieben, wie sich der Fluch auf die unterschiedlichen Frauen in den vorhergehenden Generationen ausgewirkt hat. Und irgendwann wird so klar, und ich weiß nicht, ob du das auch so gelesen hast, in so einer kleinen Szene wird klar, dass das von Munife aufgeschrieben wurde. Weil, hast du das nicht so gelesen? Ich fand das irgendwie so eine ganz, ganz, ganz interessante Intertextualität, die da so eingebaut wurde, weil Enija findet im Zimmer ihrer Schwester, wo man eigentlich auch nie reingegangen ist, in so ein Notizbuch.
Ah, doch, und das kommt relativ im Schluss, ne?
Ja, so ja. Im hinteren Drittel. Mhm. Und sieht da, dass Munife angefangen hat, sich mit diesem Fluch zu beschäftigen und halt eben aufzuschreiben.
An den sie ja nicht glauben wollte.
An den sie nicht glauben wollte, wie der sich auf welche Faludun-Frau ausgewirkt hat. Und das mochte ich gerne dann, so die Vorstellung danach, dass das von ihr aufgeschrieben ist. Und das fand ich so eine ganz schöne Vermischung von Handlung und Handlung in der Handlung und Geschichte in der Geschichte eigentlich.
Was ich nicht so gerne mochte, ist der Stammbaum ganz am Anfang des Buches. Wer hier schon länger zuhört, der weiß, dass ich das immer so ein bisschen abschreckend finde, wenn vorne erstmal so ein großer Stammbaum eingezeichnet wird und ich dann denke, oh Gott, kann ich das noch auseinanderklamüsern beim Lesen oder muss ich immer wieder da vor zurückblättern? Gibt's auch hier, aber da, das war nicht so.
Interessanterweise hat mich das nicht gestört. Also ich habe den gar nicht genutzt, um zu gucken jetzt, welche Faludun-Frauen da welche war. Und ne, in diesen Geschichten, wo man den Fluch nochmal beschreibt und die Auswirkungen des Fluches. Ich habe ihn am Anfang ein bisschen gebraucht, weil es doch sehr viele Namen sind am Anfang, die auch immer mal wieder fallen und nicht so erklärt werden. Und ich dann manchmal merke beim Lesen, ich bin verunsichert, muss ich mir den Namen jetzt merken? Kommt der nochmal vor? Und da habe ich immer mal so reingeguckt, ach, ist das jetzt ein Freund von Munife, der da kurz namentlich erwähnt wird? Oder ist das doch jetzt zum Beispiel ihr Bruder, Tolu, und wird er noch eine Rolle spielen und muss ich mir den merken? Dafür habe ich den Stammbaum ein bisschen genommen und das fand ich ganz hilfreich. Weißt du, was mir noch super viel Spaß gemacht hat in dem Roman? Das Setting. Ich fand es so toll, da nach Nigeria quasi ja gebracht zu werden in diesem Buch und ganz viel zu erfahren über vor allen Dingen Lagos, wo das spielt, über Kultur, über Vergangenheit und zwar irgendwie nicht in Form von einem historischen Draufblick so ein bisschen, dass man halt darüber liest und sich mit dem Land auseinandersetzt, sondern halt mittendrin war, ne, in dem Leben in Lagos, in den Ende der 90er Jahre, ein bisschen in der Vergangenheit und in der Kultur und auch eben in der Gegenwart durch Enijas Geschichte. Und das fand ich ganz toll und habe da wieder festgestellt, das kann Literatur, weißt du, dich dahin bringen, nicht nur indem du über ein Land liest und dir denkst, Mensch, ich weiß gar nicht richtig, viel über Nigeria, ich lese jetzt mal ein bisschen was nach, wie groß das Land ist etc., hatte ich nicht parat, habe ich danach gelesen. Aber du landest in den, irgendwie so ein bisschen in der Seele von so einem Land durch die Figuren, über die du da liest. Oder zumindest in der Fiktion der Seele, ne? Das ist ja ein fiktionaler Roman, aber so ein bisschen das Leben und wie der Alltag da sein könnte, und wie er zumindest fiktional interpretiert ist von Younger Brathwaite, das fand ich eindrücklich.
Die Autorin selbst lebt in Nigeria und in London.
Genau.
Also mir hat dieser Roman sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich bin ganz froh, dass ich damit angefangen habe, mich mit diesen Frauen beschäftigt habe, weil danach wurde es düster.
Ja, mir ging es auch so. Irgendwie war das ein ganz rundes Leseerlebnis. Tolle Frauenfiguren, lebendige Dialoge, dieser Einblick in die Kultur, zwischendurch mal so ein bisschen auch so Slang, englisches Slang, manchmal auch so die Stammessprache des jeweiligen Stammes, um den es da ging und so. Also ich fand das ganz, ganz, ganz toll, hat mir auch Spaß gemacht und Freude gebracht. Und ich fand jetzt, wenn wir nochmal ganz kurz, bevor wir zu dem düstereren Roman kommen, so ein bisschen auf die Mystik darin zu sprechen kommen, die hat halt irgendwie so ganz rund zur Handlung gepasst und war aber einfach nur so, ist so mitgewabert. Du hast vorhin wabern gesagt und ich dachte, lustig, habe ich mir auch aufgeschrieben in dem Zusammenhang. Die waberte da so mit und man konnte selbst so überlegen, wie viel Raum gebe ich dir jetzt in meinen Gedanken? Glaube ich, dass es den wirklich gibt? Oder glaube ich, so wie zum Beispiel Inigo versucht, eine wissenschaftliche Erklärung zu finden in der Epigenetik, dass das einfach so übertragen wird, weil jede Frau, jede Faludun-Frau daran geglaubt hat. Das, finde ich, hat ein gutes Spannungsfeld aufgemacht zwischen Realität und Mystik.
Da gehe ich mit. Also ich fand es auch leicht, mich darauf einzulassen.
Ja.
Es hat mir gut gefallen. Auch das war beim zweiten Buch etwas anders.
Ja, kommen wir zum zweiten Buch.
Ja, bevor wir das tun, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und ihr bekommt an dieser Stelle das Codewort für unsere Verlosung. Und das lautet
Geister.
Und das schreibt ihr uns bitte in eine E-Mail, schickt die an buchclub@bildderfrau.de. Teilnehmen könnt ihr bis Sonntag, den 11.07. Und die Teilnahmebedingungen findet ihr nochmal in den Shownotes. Guckt da gerne nochmal rein.
Und jetzt, liebe Dörte, nimm uns mit in die Niederlande und erzähl uns vom zärtlichen Schatten.
Roos wächst unter furchtbaren Verhältnissen in den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg auf. Ihre Mutter behandelt sie nicht gut, überhaupt nicht gut, und zwingt sie, mit ihr Seancen abzuhalten, mit denen verspricht die Mutter, Menschen gegen Geld Kontakt zu Verstorbenen aufzunehmen. Das Medium in diesen Seancen ist Roos. Sie ist ein zerbrechliches Mädchen, später eine zerbrechliche junge Frau in einem weißen Nachthemd, die halt eben angeblich Kontakt in die Geisterwelt herstellen kann. Alles nur Schauspiel, nicht ganz. Denn Roos hat wirklich Kontakt zur Geisterwelt, ziemlich engen sogar. Als sie noch ein Kind war und fürchterlich Angst hatte während diesen Seancen und die eigentlich nie gerne gemacht hat und auch wirklich ja, dazu gezwungen wurde, da ist Ruth zu ihr gekommen und ist seitdem ja eine Art Schutzgeist, wie Roos sagt. Also für die Seancen, wenn Roos manchmal wirklich in Gefahr ist oder sehr große Angst hatte, dann konnte Ruth in sie fahren und ihr zum Beispiel extra Kraft geben und sie beschützen. Und auch sonst ist sie eigentlich immer als Präsenz mal mehr, mal weniger in Gestalt, in Form einer Gestalt an Roos Seite. Als eines Tages die junge Witwe Agnes in einer dieser Sitzungen auftaucht, da verändert sich Rooses Leben schlagartig. Vom ersten Moment an spürt sie eine wirklich tiefe Verbindung zu Agnes und Agnes wiederum geht es ähnlich. Sie kauft Roos von ihrer Mutter frei und nimmt sie mit auf das Anwesen auf dem Land, in dem sie seit dem Tod ihres Mannes vor einigen Monaten und mit ihrer kranken Schwägerin lebt. Doch auch hier soll Roos ein Neuanfang verwehrt bleiben. Denn in den alten Gemäuern des Hauses, da lauert die Vergangenheit und mit ihr dunkle, gefährliche Geheimnisse. Geheimnisse, die Roos schließlich zum Äußersten treiben. Ja, liebe Hella, man hört hier schon, es geht zur Sache. Und wir sind jetzt im Gegensatz zu dem Fluch der Faludun-Frauen mittendrin in einer übernatürlichen Welt eigentlich, ne? So, und ich möchte mich da einmal kurz, vielleicht auch zur Einordnung des Genres, an die Autorin selbst halten. Die hat nämlich einen interessanten Hinweis gegeben, einen Hinweis der Autorin am Anfang des Buches. Der ist 1,5 Seiten lang und ich finde sehr einfühlsam und so sehr nahegehend auch geschrieben. Und sie ordnet da zunächst erstmal das Buch natürlich als fiktives Werk ein, und sagt aber auch, in erster Linie ist es eine Gothic Novel. Und Gothic Novels, ich zitiere ganz kurz, sind ein schwer greifbares Genre. Gothic zu sein bedeutet, sich nicht einfach so in eine Schublade stecken zu lassen. Allerdings ist es der Kern der Gothic Novel, dass sie mindestens ein Geheimnis in sich trägt. Ein Geheimnis so grausam, dass es in den Brunnen geworfen, auf dem Dachboden gesperrt oder irgendwo im Garten vergraben werden musste. Allein in der Dunkelheit gärt dieses Geheimnis vor sich hin, bis es alles in unmittelbarer Nähe von seiner Fäule befallen ist, sodass man es nicht mehr ignorieren kann und sich die verkommensten Seiten der Menschheit vor uns auftun.
Und hinten im Nachwort beschreibt sie sich ja auch selbst als Horrorautorin.
Ja, also ich glaube, da haben wir eine ganz gute Einordnung geschaffen und ich hatte damit nicht so richtig gerechnet. Ich dachte, um ehrlich zu sein, dadurch, dass wir die Bücher uns kurz angucken, ein bisschen eine kleine Synopsis uns irgendwie durchlesen, um was es da geht und das dann einplanen und dann in der Tat auch 2 Wochen vor der Aufnahme der Folge anfangen zu lesen. Also wir können ja gar nicht alle Bücher lesen und dann nochmal auswählen, ne, sondern wir legen das fest. Da dachte ich eher so ein bisschen, es ist so ein bisschen, geht so ein bisschen mehr in die Richtung mythisch. Aber da haben wir es ja wirklich, also sind wir in die Geisterwelt gekommen. Es war sehr, sehr körperlich. Das finde ich, das ist mir aufgefallen. Also es ist krass detailreich beschrieben.
Sehr körperlich, vor allem dann, wenn Ruth reinlässt.
Ja.
Also manchmal wurde das auch beschrieben, wie dann, dass sie dann irgendwie ihren Mund ganz weit aufmacht und dann schlüpft Ruth im Grunde so in sie rein, übernimmt ihren Körper im Grunde. Also Ruth führt dann Handlungen durch, ist gewalttätig, aber ausführen tut das der Körper von Rose.
Ja, und Rose erklärt das so, dass das in Momenten ist, in denen Ruth sie beschützen will, weil sie eben ihr Schutzgeist ist und an sie gebunden ist auch, weil sie sich teilweise auch ernährt von ihrem Blut. Also ich merke schon, es fällt mir schwer darüber so, dass jetzt so, ich möchte es auch gar nicht so detailreich jetzt, aber das meine ich auch so mit, es ist körperlich, ne? Es geht auch um Leichen zum Beispiel und auch wie dieser Geist aussieht oder wie Rose diesen Geist sieht, das wird auch sehr viel beschrieben, so wie sich ihre Haut anfühlt und so. Also es ist schon wirklich, ja, es geht zur Sache.
Weißt du, was ich gerade denke? Hm. Wenn ich dir jetzt einfach zuhöre und ich hätte das Buch nicht gelesen, würde ich sagen, was habt ihr denn da gelesen?
Es ist schwer zu erzählen, ne?
Ja, aber unterm Strich geht es um eine junge Frau, die vernachlässigt wurde, die in ihrer Kindheit viele schreckliche Dinge erlebt hat, die bei einer Frau aufwächst, die sie Maman nennt, die aber nicht ihre Mutter ist, die dieses Kind übernommen hat, weil der Vater von Rose zur See gefahren ist und dann später auch verstirbt. Und Maman nutzt dieses Kind einfach aus, um Geld mit ihr zu verdienen.
Ja, und es ist geht ihr schrecklich. Lieblos, sondern grausam. Ne?
Genau,
sie lässt
gibt
sie hungern.
Ihr nichts zu essen.
Genau so. Also,
so. Und das ist ja die Bottomline im Grunde. Ein vernachlässigtes Mädchen, was einfach Halt auch sucht und findet in Geist, Ruth und alles andere kommt on top.
Ja, und man muss halt eben dazu auch noch sagen, was wichtig ist, finde ich auch nochmal so für die Einordnung, es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang und das ist der die Teile, die Ich-Erzählung von Rose aus der Ich-Perspektive unterbricht und da wird klar, das ist das Protokoll einer Sitzung eines Arztes mit der Patientin, die in dem Fall Rose ist und das ist auch wie ein Protokoll in Dialogform aufgeschrieben. Und das rahmt auch so ein bisschen die Handlung an und unterbricht sie immer wieder und ordnet auch ein bisschen ein, was da erzählt wird und was da passiert. Es wird klar, Rose ist des Mordes angeklagt und soll vor Gericht kommen. Man weiß noch nicht, was da passiert ist am Anfang der Geschichte. Und deswegen soll der Arzt sie quasi psychiatrisch untersuchen und eine Art psychiatrisches Gutachten erstellen. Und es heißt auch, das sind Sitzungen mit Patientin Doppelpunkt besessen. Und es wird auch so eingeordnet, dass da halt dann quasi steht, Sitzungen, 1, 2, 3 sind 17 Sitzungen insgesamt mit der Patientin, Doppelpunkt besessen. Also dieser Fall wird hier besprochen und der Arzt, der macht auch schon relativ früh so die Gedanken auf, vorzuschlagen, ob sich die Patientin, ob es die Ruth denn wirklich gäbe oder ob die nur in der Einbildung sozusagen von Rose existiert. Und Rose widerspricht dem immer vehement und versucht halt eben zu erklären, was Ruth für sie ist und warum sie sich nicht einbildet. Und dann erzählt sie halt eben zwischendrin diese Geschichte und was passiert ist.
Das Ganze spielt in den 50er Jahren, also die Protokolle sind aus dem Jahr 1954, genauer gesagt Oktober. Und ich fand das ganz, also diese Protokolle sind ja immer wieder Zwischenkapitel und dann sagt ja Rose am Ende auch, aber jetzt lassen Sie mich doch einfach mal erzählen, was mit Agnes passiert ist. Jetzt lassen Sie mich doch mal erzählen, wie ich in dieses Haus überhaupt kam und so. Also es rahmt es ganz gut ein und es ich fand es gar nicht schlecht, weil es manchmal auch einfach diese Geschichte unterbrochen hat. Dass man dann einmal so, okay, jetzt ist schon dies passiert, das passiert und jetzt gehen wir nochmal wieder quasi auf die Couch und jetzt lesen wir nochmal relativ neutral, also der Arzt muss ja neutral im Grunde immer fragen so und das holte einen dann nochmal ein bisschen so zurück, wie so eine kleine Pause.
Ja, aber eben auch gleichzeitig eine Einordnung und eine Draufsicht auf das Geschehene, also zumindest was die Interpretation des Arztes angeht, ne? Und der spielt noch eine größere Rolle, das erfährt man dann im weiteren Verlauf des Romans, aber ich fand es auch ganz interessant, weil so ein bisschen durch diese Protokolle wurde einem als Leserin der Gedanke vorweggenommen, dass die Auflösung so einfach ist, dass man sagt, ach ja krass, das ist jetzt einfach irgendwie eine Verarbeitung der Protagonistin, die halt eben diese Ruth sich herbeiwünscht und so. Weißt du, dass ich begebe mich dann immer so automatisch, merke ich, auf die Suche nach Erklärungen. Und diese Erklärung wurde halt dann durch diese Protokolle schon immer mal vorweggenommen. Da dachte ich, ah, das kann es nicht sein. Das haben wir ja hier schon mal als Erklärung, die dann aber auch eben gleichzeitig wieder von Rose immer wieder in Frage gestellt wird und negiert wird eigentlich. Weißt du, was ich meine? Also das hat dem nochmal einen Twist gegeben.
Und zu dem Twist kommt ja noch so ein richtiger Showdown.
Ja.
Also ich würde mal sagen, so im letzten Fünftel. Des Buches. Also da können wir jetzt nicht drüber reden, weil das ist im Grunde die Auflösung der Geschichte. Aber war schon, da muss man schon Nerven für haben.
Ja,
also für das ganze Buch braucht man Nerven, aber für das letzte Fünfte braucht man noch mehr Nerven.
Auf eine spezielle Art und Weise. Also ich habe wieder gemerkt, dass das vielleicht einfach nicht so mein Genre ist. Und dass ich glaube, ich bei mir auch so eine Art von Spannung und so erzeugt wird, nicht durch körperliche Dinge, die erzählt werden. Also mir fällt das auch bei Thrillern zum Beispiel schwer, wenn da Gewalttaten eben zu explizit beschrieben werden zum Beispiel. Ich finde, das ist für mich kein funktionierendes Spannungselement, sondern das löst bei mir andere Gefühle aus, Angst und ne, irgendwie Rückzug, aber halt nicht Spannung zum Beispiel. Ne? Oder wenn Opfer einer Mordtat detailliert beschrieben werden oder sowas, das brauche ich immer gar nicht dafür, dass ich einen Thriller packend finde. Und ich glaube, ich mag es lieber, wenn das Ganze so ein bisschen subtil ist, weißt du?
Hast du eine blühende Fantasie?
Würde ich jetzt von mir behaupten, ja.
Dann ist das Buch schwierig, ne?
Ja, erzähl mal, warum.
Ich kann mir auch offensichtlich Dinge sehr gut vorstellen.
Ja, das stimmt, ja.
Und ich finde das schon auch schwierig, wenn man in so Thrillern so Gewaltszenen oder ne, wie wird jemand ermordet oder wie wird jemand verfolgt und so. Da finde ich das schon sehr schwierig, wenn man sich viele Dinge dann gut vorstellen kann. Und hier hatte ich das gleiche Problem. Vielleicht kann ich eine Szene mal anreißen. Zumindest ich überlege gerade, ob wir dann schon zu viel verraten. Rose lernt Agnes kennen.
Mhm.
Und du hast ja schon gesagt, Agnes kauft sie dann frei. Und die beiden ziehen also zusammen auf dieses Anwesen und Rose möchte Agnes etwas Gutes tun und begibt sich auf den Friedhof und bettet eine Leiche um.
Mhm.
Ich glaube, so viel kann ich sagen, ohne, ich sage jetzt nicht, um wen es da konkret geht. Und sie bettet diese Leiche um, indem sie die also wirklich sehr detailliert ausbuddelt und dann im Moor wieder versenkt.
Mhm.
Und das war so detailliert beschrieben, also ich empfand es als detailliert beschrieben, dass mir das da tatsächlich dann auch echt too much war. Weil, also ich habe da Sachen gesehen,
vor deinem inneren Auge gelesen und dann was daraus gemacht. Ne?
Mhm. Genau.
Ja, ja.
Und das, also hier war mir das tatsächlich auch einer zu viel tatsächlich.
Ja. Und das ist dann ein anderes Gefühl als Grusel, was bei mir ausgelöst wird. Ich habe wieder gemerkt, dass Grusel bei mir eben anders funktioniert. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz individuelle Sache. Also ich glaube, so gruselig finde ich dann eher so Andeutungen oder die Frage, ist da was? Oder die Frage, ist da erst was, wenn ich es anerkenne als etwas, was da ist oder wenn ich es rufe? Das muss gar nicht so ein Körper bekommen, so ein Geist oder sowas. Eher so eine Anwesenheit oder eben die Frage dazwischen, zwischen, war da was? Riecht das jetzt hier genauso, wie es gestern Nacht gerochen hat und warum eigentlich? Wo kommt das her? So ein bisschen, dieser klassische Spuk in einem Haus, wo Geheimnisse drin sind, wo Traumata sitzen und so und das ist sie ja auch ein bisschen so, aber eben sehr, sehr konkret beschrieben.
Wie fandst du denn eigentlich so dieses Verhältnis von Ruth und Rose? Also wir haben ja gerade schon gesagt, Ruth schlüpft dann in den Körper von Rose und dann passieren auch grausame Dinge. Aber wenn man von dieser Grausamkeit mal absieht, für einen kurzen Augenblick, weil das Buch heißt ja auch Mein zärtlicher Schatten und das ist ja schon, da schwingt ja schon was Liebevolles eigentlich mit. Konntest du nachvollziehen, was Rose, warum sie Ruth auch brauchte? Und das ist, also das ging ja schon über eine Freundschaft irgendwie hinaus.
Ja, es war zärtlich, ne? Also die sagt doch immer wieder, sie haben gekuschelt und
sie brauchen sich.
Ruth kuschelt sich an, sie auch, ja, auch körperlich brauchen die sich so. Es ist ja fast schon zärtlich, also sie kuscheln miteinander. Das beschreibt sie auch immer wieder und trotzdem schwingt da aber auch immer was Unkontrollierbares mit. Auch in dem Moment, in dem Rose davon erzählt. Also Ruth macht ja auch Dinge, die sie eigentlich nicht möchte. Und das macht sie, um sie zu beschützen. Aber, wie Ruth auch sagt, aber halt eben so, dass es sich teilweise auch nicht kontrollierbar von Rose anfühlt. Und ja, das wird dann einfach auch ein bisschen schwierig und auch unkontrollierbar. Und wie man merkt, auch dann in der realen Welt mit sehr realen, sehr schlimmen, sehr grausamen Auswirkungen. Aber unabhängig von der Beziehung zwischen Rose und Ruth gibt es ja auch noch eine ganz große andere Beziehung. Und zwar die zwischen Agnes und Ruth. Also die beiden Frauen verlieben sich ineinander. Ja. Das ist, glaube ich, nicht gespoilert, auch aus verschiedenen Gründen, auch weil sie sich sehr nah sind und sehr angezogen sind voneinander. Und Agnes hat halt eben auch eine sehr dunkle Vergangenheit, die sie dann, ja, gemeinsam einholt eigentlich, ne, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, das stimmt. Die Geister, die man rief, sage ich an dieser Stelle. Ja, also diese Idee, dass Agnes Rose von Maman freikauft. Hast du das als selbstlos, ich sehe eine vernachlässigte junge Frau und ich kaufe die jetzt frei, empfunden? Oder, weil das so wird es ja am Anfang dargestellt, oder ist es dann eigentlich doch eher ein egoistischer Grund, ich möchte diese Frau irgendwie bei mir auch haben?
Nee, ich fand das schon ein Versuch aus guten Gedanken heraus. Also ich glaube, die haben einfach gemerkt, sie sind sich sehr ähnlich. Ich glaube wirklich, dass die Agnes auch festgestellt hat, dass sie, also das kann man, glaube ich, verraten, die Agnes hat auch einen Schutzgeist.
Mhm,
und
genau.
Deswegen
Peter,
genau, und deswegen sind die Frauen sich eben direkt sehr nah, weil sie auch die Geister erkannt haben und so und auch die Geister der anderen sehen konnten. Und ich habe schon einfach doll für Rose, die Protagonistin, die da eben auch aus der Ich-Perspektive erzählt, gehofft, dass das irgendwie ein gutes Ende nimmt, auch mit den beiden und dass sie da eine Heimat findet und ein Zuhause findet und Geborgenheit findet, die ihr einfach nie zuteil geworden sind irgendwie. Und du hast vorhin gesagt, das ist die Geschichte eines vernachlässigten Kindes, einer jungen Frau und einfach die Reise, auf die sie geht. Und hier komme ich nochmal zum Vorwort zurück der Autorin ganz am Anfang. Sie hat dann da so ein bisschen auch aufgeschrieben, also dass das Buch auch Traumata behandelt, gerade Traumata, die Rose erlebt zum Beispiel und dass einige Dinge explizit geschildert werden, also genau, sexualisierte Gewalt hat sie geschrieben, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie und dass es aber gleichzeitig eine Geschichte über Liebe ist, so. Und so bereitet sie einen darauf vor und ich habe dann immer auch überlegt und habe halt eben schon die Liebe gefunden zwischen Agnes und Rose, aber ich hätte sie ihnen anders gewünscht.
Ja, ich finde, die beiden sind auch ein gutes Beispiel, wie weit Liebe gehen kann. Also was man theoretisch bereit ist, für den anderen zu tun.
Ja.
Und hier haben wir wieder unser Spoilerproblem, da müsstet ihr jetzt einmal nachlesen, was denn vielleicht Rose oder Agnes bereit ist zu tun.
Wenn ihr euch traut.
Ja, also ich finde, man muss es bei diesem Buch einfach ganz klar sagen. Wenn man erstmal drin ist, dann zieht es einen in den Bann, so ging es mir zumindest, aber es bleibt trotzdem eine Horrorgeschichte, also keine Frage. Also ich bin ja auch keine, die Horrorfilme zum Beispiel guckt. Das ist einfach nicht mein Ding. So.
Ja, ich kann das auch nicht gut, also vor allen Dingen nicht diese Art von Horrorfilmen, wo es halt darum geht, dass Menschen gequält werden oder sowas. Ein bisschen, wenn man jetzt so ein bisschen mehr so psychologischer Horror nimmt, wo halt so Spannung aufgebaut wird, gerade durch die Frage, was passiert da jetzt, ist da was? Und so ein bisschen, da weißt du, also diese ein bisschen psychologischeren Sachen, wo es gar nicht so explizit darum geht, dass Menschen sich Gewalt einander antun, das finde ich auch furchtbar und das mag ich nicht. Aber wo es halt so psychologischer ist und wo es vielleicht wirklich irgendwie so eine Geisterpräsenz ist oder sowas, ich finde das manchmal dann eben auch, ja, da kann ich mich drauf einlassen und das finde ich durchaus manchmal auch spannend, aber auch überhaupt nicht zu oft. Das ist wie mit den Thrillern. Ich kann das wirklich nur manchmal machen, in so einem kleinen Zeitfenster, wenn ich gut dabei bin und eben, wie du sagst, wir reden hier am Tage darüber. Bei Nacht würden wir vielleicht auch nochmal anders hier in dem Studio sitzen und diese Dinge besprechen.
Ich würde
du?
Nicht bei Nacht hier sitzen und über dieses Buch
rein. Geht es dir denn bei so Büchern dann so, dass du dir dann absichtlich tagsüber liest?
Lass mich mal kurz überlegen. Ich habe tatsächlich, glaube ich, ich lese eigentlich auch viel abends, noch so vorm Schlafengehen. Das habe ich nicht gemacht. Aber das fällt mir jetzt erst auf, wo du mich das explizit fragst. Tatsächlich. Ja, ist auch, glaube ich, eher ein Sommerbuch. Im Winter, Herbst wäre es für mich, glaube ich, auch schwieriger gewesen.
Ja, ist aber ganz schön gemacht, ne? Hat so einen Farbschnitt auch. Also ist ein, ja, sieht schon nach modernem Gothic aus, finde ich.
Ich möchte dir mal eine Vergleichsfrage stellen. Die beiden Bücher, außer dass wir sie jetzt geklammert haben mit Mystery, haben ja nicht so viel gemeinsam. Einmal geht es um einen Familienfluch, das andere Mal um Geister. Trotzdem hast du ja nun beide Bücher gelesen. Welches Buch war denn für dich mysteriöser beim Lesen und von der Geschichte her? Gar nicht so, da gibt es jetzt Geister, weil das ja per se schon sehr mysteriös, aber was hat dich denn da mehr reingezogen?
Also mysteriöser fand ich Der Fluch der Falodun-Frauen, um ehrlich zu sein, einfach weil ich da mich mit den Figuren auf die Frage begeben habe, inwiefern dieser Fluch denn wirklich existiert und ob das denn sein kann, dass das sich so fortsetzt in der Familie und wie man sich denn davon befreit und ob man den Fluch, um sich davon zu befreien, denn erst akzeptieren muss und ob es dann nicht zu spät ist. Das war das Mysteriöse, finde ich, an dem Buch. Und da bin ich mitgegangen. Ich fand zum Beispiel auch das Ende von Fluch der Falodun-Frauen wirklich auf beiden Ebenen, dem Mysteriösen und dem in der Realität, sehr rund und ganz rund auch zusammengeführt, diese beiden Stränge zum Schluss. Also mysteriös in dem Sinne auch, weil ich aus einem modernen, gegenwärtigen Setting heraus da mitgefiebert habe. Das ist auch immer für mich eine Frage und das merke ich jetzt, wenn ich drüber spreche, aber die ist in der Tat wichtig. Der Plot findet der in der Moderne statt, also in unserer Gegenwart, weil dann fühle ich mich noch mehr abgeholt, wenn ich das Gefühl habe, diese Phänomene können auch ja jetzt eigentlich vielleicht sogar noch auftauchen oder ich könnte mal in so eine Situation kommen, anstatt in der Vergangenheit, wo man, finde ich, ein bisschen mehr sich allein schon in dieser Welt befindet und sich denkt, ja, das passiert, ist halt Vergangenheit, ne? Oder?
Die Abgrenzung findet besser statt.
Ja, genau. Meine Vergleichsfrage an dich geht in die ähnliche Richtung, spricht nur ein anderes Gefühl an. Ich wollte dich fragen, wo du dich mehr gegruselt hast, bei Mein zärtlicher Schatten oder Der Fluch der Falodun-Frauen?
Beim zärtlichen Schatten. Also auf dem Friedhof war es vorbei.
Aber man konnte es auch nicht richtig überblättern, oder? Also
nee, gar nicht. Ich habe wirklich, also das habe ich auch manchmal, wenn ich so unangenehme Szenen sind, dann liest man vielleicht mal zwei Seiten quer oder überblättert, weil man genau weiß, okay, am Ende geht's so weiter. Aber hier war es ja gar nicht. Also für mich war nicht klar, wird sie jetzt vielleicht doch entdeckt? Wer taucht da irgendjemand auf?
Was passiert
dann? Es hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die Leiche plötzlich zum Leben erweckt wäre und sagt, hey, schön, dass mich mal jemand ausgräbt. Also wäre alles möglich gewesen, deswegen musste man das schon ganz lesen. Man konnte nicht einfach querlesen, überblättern, nur weil man sich jetzt gegruselt hat.
Was wir ja sowieso nie machen, Hella. Also wenn wir ein Buch auswählen, dann ziehen wir durch.
Ja, aber ich habe schon unangenehme Szenen in der Vergangenheit auch schon mal, wenn da so eine Seite war, so quer, so kennst du das, so quer gelesen und wusste, okay, auf der nächsten Seite bin ich wieder sicher.
Ja, wenn in einem Thriller zum Beispiel man weiß, okay, jetzt geht's hier
ich
zur
wusste,
Sache.
Ich wusste, die ist am Ende tot, muss ich jetzt nicht noch die 5 Zeilen lesen, die richtig fies sind. Ich blätter jetzt um. Wir beenden das hier jetzt quasi.
Also ich fand das alles in allem, ich fand es auch einfach schön, wie das die Autorin eingeordnet hat. Sowohl das Genre als auch den Inhalt des Buches und das war ein ganz wichtiges Vorwort, finde ich. Und sie hat im Nachwort auch nochmal irgendwie so ganz nett über ihre Schwestern geschrieben, die sich nicht getraut haben, das zu lesen. Erst oder eine der Schwestern, meine ich, oder sowas, muss ich nochmal nachgucken. Aber ich fand diese Einbettung auch wirklich schön und dieses Sensible, wie sie dann auch eben an dieses gesagt hat, darum geht das Buch und das möchte ich vorweg sagen. Und das sagen wir hiermit auch vorweg. So, nächste Woche wird es wieder ein bisschen heller, zumindest was das Setting angeht, oder?
Ja, wir beschäftigen uns mit Liebeskrisen.
Okay, vielleicht nicht strahlend hell, wir werden sehen.
Es wird hoffentlich kein Horror.
Wie gesagt, wir gehen jetzt nach Hause und fangen an, die nächsten beiden Romane zu lesen.
Genau. Wir lesen einmal Träume aus Salz von Annika Landsteiner.
Und von Eva Bramschüfer, Weißer Sommer.
Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann vergesst nicht, uns eine E-Mail mit dem Codewort zu schicken. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Ihr dürft uns auch bewerten auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Wir freuen uns No Pressure über 5 Sterne.
Und wenn ihr zwischendurch Sehnsucht nach uns habt, dann könnt ihr nicht nur unsere Mittwochslesetipps hören. Die werden euch nämlich, wenn ihr uns abonniert habt, auch einfach in den Feed gespült. Das sind kleine, feine Literatur-Snacks und da empfehlen Autoren und Autorinnen Bücher. Oder aber ihr schaut zwischendurch mal bei Instagram vorbei, @bildderfrau. Da sind wir unterwegs und stellen Bücher vor.
So, dann die Horror-Episode jetzt abgeschlossen.
Ja.
Jetzt geht's weiter. Ich freue mich auf die nächsten beiden Bücher und freue mich dann auf die nächste Folge.
Ich mich auch. Schön, dass ihr zugehört habt.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.